Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid, um Gottes Wort zu studieren. Und ich habe zu Beginn zwei Informationen an euch zu geben. Als ich jetzt vor einiger Zeit im Urlaub war, habe ich ein Buch gelesen von einem Pastor, der aktiv gewesen ist im Ruhrgebiet. Und der hatte dann etwas zu Predigten allgemein gesagt. Und zwar sagt er, an sich wäre eine Predigt dann nicht gut geglückt, wenn die Leute in dieser Zeit einschlafen würden. Und das mit dem Einschlafen, das ist das erste Ziel, was ich mir heute gesetzt habe mit euch, dass ihr auf keinen Fall einschlafen möchtet in dieser Predigt. Dann habe ich noch ein zweites Ziel. Ich weiß nicht, wann ihr eure letzte Predigt gehört habt. Wahrscheinlich war es vielleicht am letzten Sabbat oder vielleicht auch ein bisschen länger zurück. Wenn ich euch fragen würde, worüber ist das letzte Mal gesprochen worden in der Predigt? Hättet ihr da sofort die Möglichkeit, das zusammenzufassen und zu sagen, da ist mal drüber gesprochen worden. Wenn es euch so ergeht wie mir, ist das manchmal nicht unbedingt immer so leicht möglich. Manches vergisst man. Man muss längere Zeit nachdenken und sich konzentrieren und sagen, worüber ist das letzte Mal gesprochen worden? Es wäre schön, wenn von dieser Predigt so ein bisschen was hängen bleiben würde. Und von daher gesehen, habe ich jetzt etwas vor, was eventuell das Ganze unterstützt. Heute habe ich es hier mit meinen Taschen so ein bisschen, weil ich das eine oder andere mitgebracht habe. Und zwar habe ich hier Folgendes. Ihr habt aber wahrscheinlich zu schlechte Augen dafür. Kann man hier schlecht hinstellen. Seht ihr das, was das ist? Ganz genau. Also, diese beiden Schachfiguren, die stehen für das Schachspiel. Dann habe ich hier etwas, das ist meine neueste Errungenschaft, obwohl ich damit normalerweise auf Kriegsfuß stehe. Und zwar habe ich hier so ein Teil. Habe ich als Werbegeschenk mitbekommen, weil wir uns mal jetzt so ein bescheidenes Smartphone mal zugelegt haben. Da habe ich etwas bekommen, das nennt sich Smart Book. Da ist Folgendes, mit dem Teil, die jüngere Generation oder diejenigen, die da bewandert sind, die kennen sich natürlich aus. Damit hat man Schwierigkeit, überall in seiner Umgebung ins Internet reinzugehen und kann dann wunderbar mobil Informationen einholen. Dazu sind aber auch gewisse Dinge zu beachten. Und zwar ist das zweite hierhin. Und dann habe ich noch etwas, was heute uns besonders führen wird. Das hat jeder von euch wahrscheinlich in verschiedener Ausgabe. Das ist die Bibel. Und zwar habe ich hier sogar eine Studienbibel, die habe ich mal bekommen. Und wenn man was geschenkt bekommt, dann sollte man es auch irgendwann mal nutzen. Habe ich das erste Mal jetzt auch ausführlicher nutzen können. Diese drei Dinge gemeinsam haben, das, das und das, ist an sich etwas, wo ich auch heute mit euch sprechen möchte. Und zwar sind das gewisse Spielregeln, die man beherrschen muss. Um Schach zu spielen, muss man die Spielregeln können. Und das ist beim Schach auch gar nicht so ganz einfach. Es gibt schlimmere Dinge, aber Schach sollte man schon richtig beherrschen, die Regeln. Dann bei so einem technischen Teil, das wisst ihr selber auch, bis man das eingerichtet bekommen hat, so hat haben will, da braucht man auch Unterstützung, wenn man keine Ahnung von hat. Und wenn man selber das machen will, braucht man auch Zeit dafür. Da sind auch gewisse Spielregeln bei der Technik notwendig. Und bei der Bibel, da ist es so, da sind auch gewisse Dinge zu tun. Und da werden wir uns auch heute besonders noch drüber unterhalten. Und zwar sind da viele Dinge zu beachten, die auch dazu geführt haben, dass diese Spielregeln, die in der Bibel stehen, sehr unterschiedlich ausgelegt werden. Das ist auch allgemein bekannt, dass mittlerweile das Christentum über 30.000 Gruppierungen hat. Das Christentum weltweit über 30.000 Gruppierungen. Und da stellt man sich schon die Frage, wie kommt das? Eine Bibel und 30.000 Gruppierungen. Und wenn ich dann noch im weitesten Sinne gehe, Religion, ob es jetzt das Judentum ist, das Christentum, der Islam, Hinduismus, Buddhismus, chinesische Religionen, die weltweit so verbreitet sind und viele kleine Gruppierungen, die man jetzt gar nicht alle erwähnt, zeigen ganz deutlich auf, dass die Menschen ganz klar nach einem festen Grund suchen. Festen Grund, wonach sie ihr Leben ausrichten können. Und weil wir jetzt hier als Christen zusammenkommen, auch hier in der Adventgemeinde zusammen sind, möchte ich euch gleich noch etwas über die Spielregeln Gottes weitergeben. Zu Beginn möchte ich aber bitten, einen Text mit mir zu lesen. Und zwar dieser Text steht in Johannes 14, Vers 6 geschrieben. Dieser Text ist der Text, der als Grundlage hier für unsere heutige Bibelbetrachtung dienen kann. Ich lese Johannes 14, Vers 6 aus der Elberfelder Studienbibel. Dort steht geschrieben: Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist an sich ein ganz zentraler Text, eine ganz zentrale Aussage, die ganz wichtig ist für uns als Christen. Das ist nämlich das Evangelium. Jesus Christus ist der einzige Weg, der zum Leben führt. Das ist nur deswegen möglich, weil Jesus für dich ganz persönlich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Für dich persönlich. Das ist exklusiv für dich. Und das ist eine Erkenntnis, die ganz entscheidend ist, die an sich auch das Evangelium ausmacht. Weswegen wir hier alle sitzen und weswegen wir überhaupt eine Hoffnung haben. Heute möchte ich aber einen Schritt weitergehen, und zwar bezogen auf die Nachfolge. Das ewige Leben, die Erlösung ist geschenkt. Die Nachfolge sieht das etwas anders aus. Da sind uns gewisse Grundregeln gegeben. Die haben wir heute Morgen auch schon besprochen in Betrachtung. Und zwar ist das die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Ich möchte etwas mal mit euch kurz lesen, was in 1. Korinther 3, Verse 11 bis 17 steht. Es ist nämlich die Liebe zu Gott uns noch etwas umschrieben worden. Diejenigen, die eine Bibel dabei haben, die das gerne mit aufschriften, können das gerne tun. 1. Korinther 3, Verse 11 bis 17. Dort steht geschrieben: Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden bar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Und der seid ihr. Ja, das ist ein Text, der dich persönlich richtig ansprechen soll. Und zwar sind hier wichtige Aussagen getroffen. Einmal, dass Jesus Christus der feste Grund ist. Das ist etwas, wo wir fest drauf aufbauen können. Jesus Christus ist das Fundament. Und Werke sollen sichtbar werden. Es ist hier nicht nur davon die Rede, dass wir schöne Worte wollen und vieles im Kopf verstehen sollen, sondern wir sollen es umsetzen. Wir werden nach unseren Werken von daher auch beurteilt, wie wir das Verstandene in die Tat umsetzen. In Vers 15 war noch eine ganz wichtige Aussage, dass dir sicher ist. Es steht fest, dass wir gerettet werden. Und dann kommt die Herausforderung nochmal: Jeder von euch ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott will in euch persönlich wohnen. Und das ist was ganz Besonderes. Jeder einer von uns ist ein Tempel Gottes. Und wenn ihr das wirklich mal in letzter Konsequenz euch mal vor Augen führt, ist das eine unheimlich große Verantwortung. Von der Geburt bis zum Tode sind wir mit unserem Körper, mit dem, was Wesen ausmacht, verantwortlich. Ja, das ist einmal eine wichtige Aussage. Die Liebe zu Gott wird dadurch deutlich, dass wir Gott anbeten können. Und Gott anbeten heißt, dass allwissend, allgegenwärtig, allmächtig ist, dass seine Größe unbeschreiblich ist, unbegreiflich ist, seine Liebe zu uns auch so groß ist, dass Jesus Christus, den wir ja auch mit Gott als Einheit sehen, für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und ich denke mal, diese Anbetung Gottes, die soll immer im Vordergrund stehen. In der letzten Woche war es so gewesen, ich will gerade mal gucken, wo ich den Zettel habe, ich hatte nämlich extra einen eingesteckt. Da war es so gewesen, dass, da habe ich ihn, da war die Rede davon, das war für mich ganz von großer Bedeutung, da ging es auch um die Allmacht Gottes, noch am Freitag der Kalenderzettel gewesen, da ist davon die Rede, dass es einen Art Planeten jetzt gibt, beziehungsweise als Stern wird er hier bezeichnet, der Stern Sirius, die Stern, der ist 8,8 Lichtjahre von uns entfernt. Und das bedeutet, der 8,8 Lichtjahre von uns entfernt ist, wenn wir die Möglichkeit hätten, dann Stern zu sein und wir könnten beobachten, was sich hier auf dieser Erde abspielt, dann wäre es so, dass wir praktisch jetzt beobachten könnten, was sich bei uns hier auf dieser Erde vor circa 9 abgespielt hat. Das ist hier folgendermaßen beschrieben: Wären wir auf dem Stern Sirius, der hellste Fixstern am Himmel, 8,8 Jahre von der Sonne entfernt, könnten wir beobachten, was wir vor 9 Jahren getan haben, wenn es so ein Fernglas geben würde. Das ist an sich eine Vorstellung, die wir gar nicht nachvollziehen können. Nur wir merken, was von der Größe Gottes, wenn sich da solche Dinge abspielen, die wir mit unserem kleinen Verstand begreifen können, was auch den Wissenschaftlern überhaupt nicht möglich ist, dann ist Gott unheimlich groß und allmächtig. Dann kommen wir zu einem Punkt, der uns auch große Mühe bereitet: Vertrauen zu Gott. Können wir Gott richtig vertrauen? Das ist eine Frage, die man wieder stellt. Gott ist so weit entfernt, vielleicht nehmen wir ihn nur ab und zu mal in Anspruch, wenn wir im Gottesdienst sind oder wenn wir mal unbedingt benötigen. Aber wie ist das mit dem Vertrauen? Und da stellt sich dann immer die Frage, wir sagen immer, Gott macht Fehler. Alles, was passiert auf dieser Erde, auch die Schicksalsschläge, wo wir vorhin auch gerade noch was ausdrücklich über gehört haben, das ist alles ja durchaus gesehen worden. Er weiß um alles Bescheid und er lässt das. Wie ist das? Macht er dann wirklich keine Fehler? Können wir ihm vertrauen? Das ist eine Frage, die sich stellt. Und ich glaube, da kommt jetzt ein ganz wichtiger mit ins Spiel. Wir müssen einfach Zeit mit Gott verbringen. Wir müssen Gott kennenlernen, besser kennenlernen. Und wir, indem wir verschiedene Dinge praktizieren. Einmal in der Natur, in der Schöpfung, können wir Gott ganz klar erkennen. Das kann jeder wunderbar für sich selber ausprobieren, wenn er in der Natur ist, dass er wirklich als Mensch erkennt, ja, diese Natur ist was Wunderbares, da steckt noch was anderes hin und da ist ein Schöpfer mit im Spiel. Dann denke ich, dass das Gebet auch etwas ganz Wertvolles ist. Das Gebet an einem ruhigen Ort, wo wir Gemeinschaft mit Gott praktizieren können, wo wir wirklich zu ihm sprechen können und dann auch sagen können, lieber Gott, jetzt möchte ich auf das hören, was du mir sagst. Dann haben wir auch durchaus das Erlebnis, dass Gott uns persönlich anspricht, dass wir auf einmal Gedanken bekommen, irgendwelche Empfindungen, die von Gott geleitet sind, die uns dann die Augen auch öffnen für das, was dran ist. Dann der Sabbat als besondere heilige Zeit, ein Tag in der Woche, wo wir besonders die Ruhe haben können, wo wir Gott auch noch besser kennenlernen können, wo wir auch Gemeinschaft mit Gläubigen haben können, was uns stärken kann, wo wir uns auch austauschen können, wo wir auch manchmal vielleicht über unsere Sorgen und über unsere Probleme sprechen können. Das ist auch ein ganz besonderes Geschenk. Es liegt ein ganz besonderer Segen auf diesen 7. Tag. Und dann natürlich Fürbitte. Die Fürbitte hat uns Gott geschenkt, dass wir für andere Menschen auch da sein können, dass wir für andere Menschen können, dass wir das Leid, was sie ertragen, auch mitteilen können. Und wir haben auch eine echte Verantwortung als Christen für unsere Mitmenschen, für Mitmenschen, für die gesamte Gesellschaft, auch für die Regierenden, die die Verantwortung tragen. Diese Verantwortungsträger, die brauchen Unterstützung, damit sie Weisheit von Gott bekommen, das Richtige zu entscheiden. Im Moment kriegt ihr das ja häufig mit, die Rede, 100 Jahre Beginn Erster Weltkrieg und dann ist es jetzt auch schon wieder 70 Jahre, liegt es zurück, dass der Zweite Weltkrieg beendet wurde. Besonders die Entwicklung des Ersten Weltkriegs, da sind sich Historiker sicher, der hätte vermieden werden können. Und der Erste Weltkrieg hat im Prinzip den Zweiten Weltkrieg schon ja, bedingt eingeleitet, weil der Zweite Weltkrieg wieder das, was Hitler machte, auf das aufbaute, was als Ergebnis des Weltkrieges bei rum kam. Und wir stellen fest, diese Entscheidung, die damals getroffen wurde, Krieg zu beginnen, ist von Menschen entschieden worden, die mit Sicherheit sich nicht vom Geist Gottes richtig haben leiten lassen. Nämlich dieses Elend, diese Not, die da entstanden ist, das kann nicht Gott gewollt sein. Ja, das ist die Fürbitte. Jetzt möchte ich noch ganz kurz auch noch auf die Liebe Nächsten zu sprechen kommen. Ich greife da nur 3 Kleinigkeiten heraus, die aber unheimlich entscheidend sind. Und zwar geht es einmal um die Gesprächsführung. Wie spreche ich mit meinem Nächsten? Wie schreibe ich Kommunikation? Und ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes, was bei uns, bei mir, bei dir häufig daneben geht. Und zwar möchte ich ganz kurz eine Geschichte noch vorlesen, die ihr auch schon bestimmt mal gehört habt. Und zwar ist das diese Geschichte, wo es um die drei Siebe geht. Drei Siebe, diese Art und Weise, die haben wir schon mal gehört, und zwar bezogen auf das, was ein weiser Mann, was der Sokrates, was der auf dem Gebiet erlebt hat. Und zwar dieser Sokrates, der hat weit vor Christi Geburt gelebt, und dieser Sokrates, bei dem war es so gewesen, dass der Mann war. Er lebte 470 vor Christus in Athen, und er wies in einem Gespräch mit einem Zuhörer auf Folgendes hin. Zum weisen Sokrates kam einer und sagte: Höre Sokrates, das muss ich dir erzählen. Halte an, brach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Fragte der andere voller Verwunderung. Ja, guter Freund, lass sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste ist die Wahrheit. Hast du es, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte es jemanden erzählen. So, aber sicher hast du es im zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, gut? Zögernd sagte er, nein, im Gegenteil. Unterbrach ihn der Weise. So lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden. Ist es notwendig, dass du mir das erzählst? Notwendig nun gerade nicht. Also, sagte lächelnd der Weise, wenn es weder wahr noch gut notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Ist an sich schon bekannt hier, dieses System der drei Siebe, aber glaube ich ganz, ganz wichtig. Nämlich in Matthäus 5, Vers 22, was ihr auch vielleicht mal einmal mit mir aufschlagen möchtet, Matthäus 5, Vers 22, da sagt nämlich Jesus in der Bergpredigt Folgendes. Dort steht geschrieben: Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat, verfallen sein wird. Wer aber sagt, du, der Hölle des Feuers, verfallen sein wird. Hier wird richtig von Jesus drastisch ausgedrückt, was unsere Worte für eine Bedeutung haben. Und ich denke, dass uns Gott auch auf dem Gebiet ganz besonders persönlich ansprechen will. Jeder für sich, dass wir mit unseren Worten richtig umgehen. Ihr kennt das alle in einer Gruppe, wo man zusammenkommt, das ist häufig am Arbeitsplatz, das mag auch woanders sein, dass man sich einfach trifft zu einer kleinen Feierlichkeit, da wird sehr viel geredet, und häufig ist es so, wenn man jetzt nicht mehr weiß, was zu sagen ist, dann spricht man über irgendwelches Fehlverhalten von anderen Menschen, die in diesem Augenblick nicht dabei sind, und man zieht über die her. Und diese Art und Weise, Schwätzes über andere Menschen, das ist sehr, sehr gefährlich, weil das in gewisser Weise alles kaputt macht. Die Leute sind zwar nicht dabei, über die man schlecht spricht, aber es ist so, dass das Ganze Folgen hat, dass der Ruf desjenigen wird dadurch beschmutzt, er wird in Schwierigkeiten gebracht, das Vertrauen zu diesem Menschen kann unterwandert werden und auch so weit führen, dass Menschen einfach in ihrer Umgebung gar nicht mehr klarkommen, weil sie in eine Schublade reingekommen sind, die durch ein echtes Geschwätz zustande gekommen ist. Und ich denke, wir als Christen sollten auf dem Gebiet sehr, sehr genau überlegen, was wir sagen. Und die Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Besonders in unseren Familien, unsere am nahestehendsten Mitmenschen haben an sich Respekt, Wertschätzung und auch ja, die richtige Art des Gespräches über sie verdient. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich für das tägliche Leben mitnehmen können. Ein zweiter Punkt, den ich auch noch ganz kurz ansprechen möchte, ist die Geduld mit den Mitmenschen, was Nächstenliebe betrifft, und Geduld. Da ist ein langer Atem notwendig. In Galater 5, Vers 22, da wissen wir, wie die Güte des Geistes sind, da ist unter anderem auch von dieser Geduld die Rede. Dieser lange Atem des Gemüts, so kann man es bezeichnen. Geduld in Bezug auf Personen, nicht auf Sachen und Gegebenheiten, sondern besonders auf Personen. Und da muss ich sagen, da habe ich auch, als ich hier diese Gedanken ausgearbeitet habe, da bin ich selber noch geprüft worden. Ich war gerade so ein bisschen am Zusammenschreiben, ging ans Telefon dran. Und wer war dran? Da war irgendwie eine Sparkasse oder so dran. Die wollten auch wieder was wissen. Ich hatte jetzt das Glück, es betraf hier Simon, der wohnt ja jetzt in Darmstadt, der war jetzt nicht zu erreichen, so konnte ich das Gespräch ziemlich kurz halten. Nur ich weiß auch ganz genau, wie ich mich manchmal aufrege, wenn ich in irgendeiner Form solche Werbeanrufe bekomme und dann auch ja, vielleicht mit diesen Menschen richtig gut umgehe. Dann das Thema Straßenverkehr, da werden wir immer auf die Probe gestellt und ich glaube, wir als Christen würden uns wirklich da sehr gut machen, wenn wir geduldig auch im Straßenverkehr uns verhalten. Eine kleine Begebenheit, die muss ich euch auch noch erzählen, die ist mir im Urlaub jetzt passiert. Da war es so gewesen, wir waren da in der Schweiz und da waren wir mit einer Bahn unterwegs. In der Bahn saß mir ein Japaner gegenüber, ein älterer Herr, der war über 80 und der war immer am Malen und guckte immer so verschmitzt auf mich rüber und wenn ich ihn anguckte, guckte er weg. Dann guckte er mich wieder an und war mich immer am Beobachten und dieser Japaner hatte ich dann gefragt, was machen Sie denn da, soweit ich das konnte, er hatte eine Tochter dabei, die konnte so ein bisschen Deutsch, ja dann am Malen, machte so seine Strichliste und hatte uns jetzt abgemalt, Dagmar und mich, wir saßen ihm gegenüber und das fand ich sehr nett, da kamen wir so ein bisschen ins Gespräch, dann wollte ich von diesem Bild mir eine Kopie machen, ich wollte ihm die ja nicht wegnehmen, da eine Kopie machen, da dachte ich, jetzt gehst du mal gerade Bahnschalter, wir hielten dann gemeinsam an, gehst zum Bahnschalter und machst eine Kopie. Und da habe ich was angefangen, da waren vor mir erstmal zwei Leute, hatten irgendwelche Fahrkarten zu bestellen, das dauerte ohne Ende und dann war es noch so, als ich dran war, dann fragte ich, können Sie können? Ja, das wollte sie wohl machen, aber dann konnte sie das nicht durch ihren Schalter, das Papier durchnehmen, dann mussten wir erstmal drumherum gehen und dann musste es kopieren und dann musste wieder woanders drumherum gehen, das hat also ungefähr eine Viertelstunde ungefähr gedauert und Dagmar hat das Glück, sie konnte sich mit dem Japaner und der Tochter dann da beschäftigen, weil die ja auf mich warteten, dass sie ihr Original da wieder mit zurückbekam. Und da dachte ich, was du da angefangen hast, das ist wirklich sehr schwierig und da merkte ich auch, wie schnell die Geduld doch am Reißen ist und hat zum Glück noch einigermaßen hingehauen, aber ich weiß nicht, euch fallen da bestimmt auch Geschichten ein, wo eure Geduld auch sehr, sehr stark gefordert ist. Und je nach Mentalität ist man da anfälliger als der andere, aber ich glaube, Geduld können wir alle gut gebrauchen. Und ich meine, besonders was unseren Glauben jetzt betrifft, ist es so, dass uns gezeigt wird, wir sollen geduldig sein mit unserem. Viele Menschen brauchen länger. Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn kennt ihr genau, wo der Vater so lange wartet, bis der Sohn wieder zurückkehrt. Und ich glaube, so ist es auch bei uns. Wir sind alle fehlerhaft und wir kosten auch unheimlich viel Geduld unseren Mitmenschen, sind aber auch aufgefordert, Geduld anderen Menschen entgegenzubringen. Als übrigens, ein Text ist ganz wichtig, den kennt ihr, den brauchen wir jetzt nicht aufschlagen. Das ist Offenbarung 14, Vers 12. Da ist der Gedanke, hier ist das Ausharren, auch Geduld der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Da ist das auch nochmal so richtig zusammengebracht in der Offenbarung als ganz, ganz wichtige Aussage. Als letztes möchte ich noch sagen, ein Punkt, der auch mit der nächsten sehr eng zusammenhängt, das ist an sich der Vergleich mit dem anderen. Jeder von uns ist von klein auf dazu erzogen worden, in Konkurrenz zu anderen zu treten. Ob das in der Schule ist, ob das beim Sport ist, ob das im Werdegang im Leben ist, wenn man in irgendeiner Art und Weise an Wettbewerben teilnimmt, ob im sportlichen oder musikalischen Bereich. Es geht um das Konkurrieren im Vergleich zum anderen. Und da muss ich euch sagen, da ist mir etwas ganz klar geworden, persönlich, dass jegliches Konkurrenzdenken schädlich ist. Jegliches Konkurrenzdenken. Und ich möchte das auch begründen mit der Bibel. In Markus 10, Verse 42 bis 45 steht eine Begebenheit, die Jesus höchstpersönlich hier uns mit auf den Weg gegeben hat, wie er den richtigen Umgang im Vergleich sieht. Dort steht geschrieben in Markus 10, Verse 42 bis 45, und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regentionen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch. Wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Und das ist eine klare Aussage, die hier jetzt getroffen worden ist, weil wenn wir uns überleben, wenn wir uns mit anderen vergleichen, gibt es an sich nur zwei Ergebnisse. Entweder wir fühlen uns besser als die anderen. Logisch, überheblich, wenn wir das dauerhaft machen. Und was ist, wenn wir uns schlechter als die anderen fühlen? Dann sind Minderwertigkeitsgefühle automatisch bei uns vorhanden. Dann fühlen wir uns minderwertig. Und beides ist an sich nicht das, was Gott gewollt ist. Genauso ist es auch im Umgang mit Jesus Christus. Wenn wir auf dem Gebiet sagen, wir sind böse, wir sind schlecht, wir sind so daneben, dann ist leicht die Gefahr, dass wir sagen, wir können nicht gerettet werden, wir gehen verloren. Wenn wir sagen, wir sind perfekt, wir sind tugendhaft, wir behalten seine Gebote, wir machen alles richtig, dann sind wir am weitesten entfernt. Wir dann meinen, wir sind so gut, dass wir seine Erlösung, seine Gnade überhaupt nicht nötig haben. Weil wir so perfekt sind, so toll stehen, dass wir einfach den Anspruch haben, gerettet zu werden. Auch das ist im Prinzip daneben. Und das ist etwas, was von ganz, ganz großer Bedeutung ist. Nur, wir funktionieren normalerweise anders, weil es überall praktiziert wird. Am Platz, in der Schule, beim Sport, überall geht es immer um dieses Konkurrenzmäßige. Der eine hat mehr als der andere, der eine verdient als der andere sieht schöner aus, der andere ist sportlicher, all diese ganzen Dinge, wir kennen das und es ist im Prinzip total falsch, es führt von der Nächstenliebe weg, es hilft uns nicht weiter. Als Zusammenfassung möchte ich das Ganze nochmal auf den Punkt bringen. Es ging ja um das Leben nach Gottes Spielregeln, ein Leben auf festem Grund. Ein Leben nach Gottes Spielregeln hat einen festen Grund. Durch den Tod Jesu Christi am Kreuz haben wir Sünde und Vergebung, haben wir das Leben. Wir dürfen Heilsgewissheit haben. Jesus hat uns aber auch für seine Nachfolge feste Spielregeln gegeben. Diese Spielregeln, die sind in der Bibel zu finden. Wir haben gerade uns so ein bisschen etwas davon angeguckt. Entscheidend ist aber, es in die Tat umsetzen. Und dass das in der Tat auch umgesetzt werden kann, da brauchen wir an sich Gottes Hilfe, ganz ausdrücklich. Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Da gehen wir auf dem Gebiet unter. Das können wir nicht schaffen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir im täglichen Leben um Gottes Hilfe bitten können, dass er uns die Kraft gibt, auf dem Gebiet wirklich Erfahrungen zu machen, dass Gott uns verändert, dass wir auf unseren Nächsten eingehen können, dass wir uns auch Zeit für den Nächsten nehmen, genauso wie wir auch Zeit für Gott nehmen, dass wir wirklich seine Nähe verspüren und dass er uns hilft und uns dann auch wirklich, ja, richtig gläubige, überzeugte Christen durch dieses Leben führt, auch wenn schlimme Dinge auf uns hineinströmen, dann ist es trotzdem so, dass Gott uns die Kraft gibt und dass wir dann wirklich als Christen ein festes Fundament haben und wissen, was auf uns wartet und was wir jetzt auch in diesem Leben schon mit ihm erleben dürfen. Gott segne uns dabei. Amen.